am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 36. Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine starke Korrelation. In Österreich leben 18% aller Männer und 15% aller Frauen mit Adipositas. Oft als starkes Übergewicht und Lifestyle-Problem abgetan, verbirgt sich dahinter eine komplexe Erkrankung mit schwerwiegenden Folgeerkrankungen. Besondere Relevanz für Österreichs Patientinnen und Patienten und auch für das Gesundheitssystem haben dabei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine der Haupttodesursachen in Österreich. Neue Studien zeigen Möglichkeiten auf, dieses direkte Zusammenspiel von Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwas abzuschwächen. Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche darüber heute in perfekter Kombination mit zwei Spezialisten auf den jeweiligen Gebieten. Professor Privatdozent Dr. Harald Suri, stellvertretender Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der MedUni Graz. Sie sind außerdem President-elect der Österreichischen Diabetesgesellschaft. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Freut mich auch.
Und Professor Privatdozent Dr. Dirk von Lewinski, ebenfalls von der MedUni Graz, hier von der klinischen Abteilung für Kardiologie. Ganz herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Professor Suri, wenn wir von Adipositas sprechen, wie genau definiert sich diese Erkrankung?
Ja, prinzipiell, wenn wir uns die Daten dazu anschauen, wird meist am Body Mass Index aufgehängt. Und Body Mass Index über 30 Kilogramm pro Quadratmeter bedeutet Adipositas. Jetzt haben wir aber gelernt über die letzten Jahre, dass das uns jetzt nicht darüber sagt, wie Körpermasse, Körperfett verteilt ist. So sind wir über die letzten Jahre dazu übergegangen, zusätzlich zum BMI uns anzuschauen, wie die Körperfettverteilung aussieht. Und das einfachste Mittel dazu ist es einfach, den Bauchumfang zu messen. Man kann dann andere Parameter auch noch bestimmen, den Bauchumfang zur Körpergröße oder zum Hüftumfang. Und das gibt uns eine Idee, ob jetzt tatsächlich dort vermehrt Fett angesammelt ist, wo es uns Sorgen macht, nämlich im Bauchbereich. Das ist auch abgebildet in einer vor kurzem veröffentlichten Arbeit, in einem Konsensuspapier, wo man versucht, Adipositas vielleicht wieder etwas besser zu definieren. Weil der BMI, gesagt, ist die eine Botschaft. Und dann geht es auch darum, ist es im Bauchbereich verteilt? Und die zweite Frage dann ist es, mit welchen Einschränkungen geht es bei den Leuten einher? Gibt es Erkrankungen, die durch diese Adipositas bedingt sind? Fühlen sich die Leute in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt? Also das sind ein paar Aspekte, die über die letzte Zeit immer wichtiger geworden sind.
Jetzt haben wir gesagt BMI 30. Wo verläuft die Grenze zwischen Übergewicht und Adipositas?
Naja, alles, was bis 25 BMI ist, mit dem sind wir vom BMI her ganz glücklich. Darüber sind wir dann im Übergewicht bis zum BMI von 30 und darüber die Adipositas. Nur am BMI aufgehängt, wie gesagt, ein Teil der Wahrheit.
Das heißt, wenn man zwischen 25 und 30 ist, kann man damit leben und sollte es aber beobachten?
Genau, da sollte man einfach das tun, was jeder von uns tun sollte, körperlich aktiv sein und von der Ernährung das zu sich nehmen, was auch national, international empfohlen wird, viel an Gemüse und wenig von dem, was ganz oben in der Pyramide angesiedelt ist, Süßigkeiten, Chips und dergleichen.
Ist die Entwicklung einer Adipositas jetzt nur eine Frage der Kalorienaufnahme oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle?
Nein, im Endeffekt ist es eine Imbalance zwischen dem, was man aufnimmt und dem, was man braucht oder verbraucht. Die Ursachen dafür, warum einige Leute mehr aufnehmen, als sie verbrauchen, die sind aber vielfältig. Ein Teil ist genetisch bedingt, unterscheidet sich so ein bisschen in der Literatur, 20-40% oder mehr. Was heißt genetisch? Es gibt ganz selten einzelne Gene, die dafür verantwortlich sind. Meistens sind es viele, die einfach kleine Veränderungen haben und dazu führen, dass sie unterschiedlich viel Energie verbrauchen, dass sie unterschiedlich schnell satt werden, dass sie unterschiedliches Belohnungsempfinden haben auf Ernährung, dass sie unterschiedlich reagieren auf die Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen. Also das spielt eine Rolle. Ihr Umfeld spielt eine Rolle, was angeboten wird. Und wir haben momentan ein großes Angebot. Bewegungsumfeld spielt eine Rolle. Stress, glaube ich, nicht unrelevant. Wir kennen es, was wir in den Nachtdiensten zu uns führen, gehört nicht jetzt zu dem, was die Ernährungspyramide wirklich empfiehlt. Also das sind alles Aspekte, die die Adipositas begünstigen.
Hormonell könnte sich da auch einiges tun?
Ja, absolut. Auch da wissen wir, dass die Nahrungsaufnahme zu einem großen Teil einfach hormonell gesteuert ist. Irgendwo muss es ein Signal geben, das ihnen sagt, sie sind satt. Oder sie haben jetzt Hunger, sie müssen was zuführen, es fehlt ihnen was. Es gibt auch hormonelle Signale, die kommen jetzt entweder aus dem Magen-Darm-Trakt. Sie nehmen eine Mahlzeit zu sich und dann kommt schon das erste Signal, da kommt etwas. Man kann jetzt wieder ein bisschen zurückfahren dann mit der Ernährung. Oder es gibt hormonelle Signale aus dem Fettgewebe. Auch da gibt es Hormone, so wie das Leptin, das eigentlich die Botschaft liefert, es ist genug Energie da gespeichert. Problem bei der Adipositas-Entwicklung ist, dass dieses Signal von einzelnen Hormonen dann nicht mehr gut wirkt, nicht mehr ankommt. Das Hirn wird resistent dagegen und die Botschaft kommt nicht mehr an. Und dann gibt es viele Bereiche im Hirn, die einfach für Sättigung, Hunger, Gefühl wichtig sind, die einfach unterschiedlich ausgestaltet sind. Und dann sind wir wieder bei der Genetik. Da sind diese feinen Änderungen und das macht uns individuell.
Also einfach zu sagen, Herst, du bist blatt, du musst abnehmen, hat überhaupt keinen Sinn. Man muss sich anschauen, was ist los, wo kommt das alles her?
Genau, ich glaube, der Wissensgewinn ist gegen null gehend. Das wissen die Leute ja ohnehin, dass sie übergewichtig oder adipös sind. Das hilft ihnen aber noch nicht. Und wo wir jetzt ansetzen müssen im medizinischen Bereich, wie können wir helfen und wo können wir unterstützen?
Das Fettgewebe beginnt ja nach einiger Zeit ein fatales Eigenleben zu entwickeln, oder? Und sendet auch Hormone und Botenstoffe.
Genau. Ein Teil ist eben für die Nahrungsaufnahme, für die Regulation relevant. Und das andere sind aber oft Botenstoffe, die jetzt Entzündungsreaktion hervorrufen können. Das ist nicht wie bei einer Grippe in dem Ausmaß, aber auf kleiner Ebene. Und das, aber da wird der Kollege uns dann mehr dazu erzählen, führt eben zu einer schlechteren Funktion der Gefäße, zu Gefäßverkalkung oder eben auch Diabetes als Folgeerkrankung der Adipositas, weil einfach das Insulin schlechter wirkt.
Da sind wir schon bei den Folgeerkrankungen. Was möchten Sie da herausheben und wie hängt das mit Adipositas zusammen?
Im Endeffekt, die Adipositas selbst führt zum Auftreten von Adipositas-assoziierten Erkrankungen, nennen wir das. Darunter finden Sie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Entzündungsreaktion und alles das sind wieder Risikofaktoren für Gefäßverkalkung, für Atherosklerose. Mein Schwerpunkt, da komme ich her, ist auch die Diabetologie. Und wir wissen einfach, dass Adipositas, Übergewicht der wesentliche Risikofaktor ist. Der Zusammenhang ist einfach durch Botenstoffe aus dem Fettgewebe, durch vermehrtes Fettgewebe, sprechen Körperzellen einfach schlechter aufs Insulin an. Sie produzieren das zwar noch, aber das wirkt nicht mehr gut. Und das führt dann einfach dazu, dass der Blutzucker ansteigen anfängt und wir bewegen uns Richtung Typ-2-Diabetes. Und das kennen wir ja aus den Medien, dass es heißt, das Übergewicht und wenig Bewegung führt eben zu einem höheren Risiko für Typ-2-Diabetes und der Mechanismus dahinter ist einfach das schlechte Wirken des Insulins.
Herr Professor von Lewinsky, Sie sind schon angesprochen worden gerade. Aus den vielen Folgeerkrankungen, die wir jetzt gerade gehört haben, möchten wir für unseren Podcast jetzt gerne die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorheben, die im Jahr 2023 für 35% der Todesfälle in Österreich verantwortlich waren. Was alles zählt denn zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wie hängen sie mit Adipositas zusammen?
Ja, manchmal sind das Folgeerkrankung, vielleicht auch der Folgeerkrankung. Also das ist wie ein Kontinuum. Der Diabetes begünstigt dann wieder weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn wir es nur auf die Herzerkrankungen reduziert, dann sind die zwei größten Player, die wahrscheinlich auch jeder kennt, ist die sogenannte koronare Herzerkrankung, das, was im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt verursacht. Und es ist die Herzschwäche, was wir Kardiomyopathie in Klugdeutsch nennen. Und dann gibt es als zwei weitere Gruppen noch die Klappenerkrankung. Vier Herzklappen hat das Herz ja und auch die können natürlich erkrankt sein. Und die Rhythmusstörung. Die zwei ersten, koronare Herzerkrankung und Herzschwäche, sind ganz klar assoziiert mit und zusammenhängend mit der Adipositas. Bei den Klappenerkrankungen und den Rhythmusstörungen sieht man das auch, das ist aber ein kleinerer Effekt. Und was dann noch über die Herzerkrankung hinaus, Kreislauferkrankung, da kommt man wieder zusammen mit dem, was der Professor Suri schon gesagt hat, der Bluthochdruck, die Gefäßerkrankung, die ja dann auch nicht nur am Herzen den Herzinfarkt verursachen, sondern im Hirn den Schlaganfall, an der Niere möglicherweise ein Funktionsverlust der Niere. Das heißt, die Gefäße, wir haben mehrere tausend Kilometer Gefäß, jeder in unserem Körper. Das ist ein Riesenorgan und wird eben auch geschädigt.
Wie wird nun das kardiovaskuläre Risiko bei Menschen mit Adipositas medizinisch eingeschätzt bzw. diagnostiziert?
Ja, muss man vielleicht sich ein Stück auch an die eigene Nase fassen. Bekannt ist das, und das hat jeder schon im Studium gelernt, wenn die Menschen dicker sind, dann kriegen sie mehr kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist ein Risikofaktor. Und wenn dann ein Patient zur Ordinationstür reinkommt und der ist etwas übergewichtig, dann sagt man Risikopatient, ohne dass man das wirklich richtig zuordnen konnte. Was macht ihn denn dann eigentlich zum Risikopatienten? Und dann kam eine vielleicht auch ganz spannende Sache in der Literatur eben auch raus, dass es, wir nennen das Paradox der Adipositas nennen, dass das Outcome, also wie ist mein gesundheitlicher Verlauf, wie groß ist das Risiko, dass ich jetzt gesundheitlich Schaden nehme, nimmt mit niedrigem BMI, Body Mass Index, zu und mit hohem. Das ist also wie eine U-Kurve. Und dann war die Überlegung, ist nicht das optimale Gewicht ein über unser Schönheitsideal hinausgehendes, nämlich irgendwo zwischen 25 und 30. Das suggerieren manche Untersuchungen. Und deswegen, der Professor Suri hat schon angesprochen, ist der BMI wahrscheinlich nicht das optimale Mittel, um Adipositas für kardiologische Patienten zu messen, sondern wir brauchen bessere Werkzeuge.
Da hört man ganz oft, ich habe mein Wohlfühlgewicht. Mein niedergelassener Arzt schüttelt zwar den Kopf und sagt, naja, also das gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Aber ich sage, na, mir geht's eigentlich sehr gut. Wie geht's denn den beiden Fachleuten mit dem Begriff Wohlfühlgewicht?
Ja, ich glaube, man kann sein Wohlfühlgewicht, das ist eine Wechselbeziehung, das Wohlfühlgewicht und das, wie man lebt, passt sich aneinander ein Stück an. Wenn ich abends da sitze, was Gutes esse, einen Wein dazu trinke, dann fühle ich mich wahnsinnig wohl und nehme wahrscheinlich zu viele Kalorien zu mir.
Oh Gott, ich fühle mich so ertappt.
Und wenn ich am nächsten Tag, jetzt kommt die zweite Falle, dann aber durch den Stadtpark joggen will, dann habe ich den Eindruck, das ist vielleicht doch nicht mein Wohlfühlgewicht und ich wäre mit einem geringeren Gewicht, würde ich mich wohlfühlen.
Na, ich will durch den Stadtpark joggen und denke mir, da fühle ich mich aber nicht mehr wohl dabei. Lass mal's.
Das ist genau der Punkt. Man, glaube ich, passt sein Lebensstil auch ein Stück weit an sein Gewicht an, sodass man sich wohlfühlt. Das heißt, man kann sich mit verschiedenen Gewichten wohlfühlen und lebt aber sein Leben ein Stück unterschiedlich.
Wie kann mir da der Arzt entgegenkommen und ohne große, ich weiß nicht, Schuldzuweisung und so weiter, mich darauf aufmerksam machen, dass das nicht so gut ist, was ich da betreibe?
Ich glaube, Schuldzuweisungen helfen ja auch gar nicht. Das haben wir über die letzten Jahre gelernt. Die behindern uns eher in der Kommunikation oder dass sie Angst haben, überhaupt irgendwo hinzugehen. Sondern ich würde mal sagen, unser Bereich ist einfach zu erfahren, wo wir helfen können. Was ist jetzt die Ursache? Und die können vielfältig sein. Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt eine Mutter, da ist die Ehe gerade in Brüche gegangen und das Kind hat Schulprobleme. Da braucht man nicht über Ernährung jetzt großartig diskutieren und stundenlang Ernährungsberatung machen. Da braucht man andere Ebene. Die hat momentan derartig psychologische Probleme, die wir zuerst in den Griff bekommen müssen. Während für andere manchmal irgendwie auch die Information fehlt, was kann ich jetzt heute Abend zu mir nehmen, wo vielleicht ein niedrigerer Energiegehalt drinnen ist. Und viele andere sagen, ich komme einfach nicht aus, ich habe immer einen derartigen Appetit, ich kann mich da nicht beherrschen. Und da müssen wir auch dann Wege finden, bis eben hin zur medikamentösen Therapie, wie man da unterstützen kann. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück auch zum Wohlfühlgewicht. Darüber, glaube ich, können auch Experten herrlich diskutieren, stundenlang. Und genau das ist ja die Frage, ist man jetzt, wenn der BMI bei 35 ist, aber ich fühle mich so jetzt nicht beeinträchtigt und ich habe jetzt auch keine Erkrankungen durch die Adipositas, bin ich dann krank? Oder ist mein Körpergewicht einfach erhöht? Und das versucht man eben auch gerade einzuteilen und sagt, naja, die schon Begleiterkrankungen oder Folgeerkrankungen haben, wie ein Diabetes oder Gefäßerkrankung, die müssen wir behandeln, definitiv. Die anderen wollen wir nicht zwingend krank machen, aber die haben ein hohes Risiko, dass was kommen kann. Und da geht es um die Prävention. Da müssen wir die Botschaft unterbringen, bitte auf die Zukunft bauen. Und Zukunftsvorsorge ist noch deutlich schwieriger als Akuttherapien.
Jetzt hat jeder Österreicher, jede Österreicherin die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Gesundenuntersuchung zu machen. Ich weiß nicht, wie da der Outcome ist. Wahrscheinlich nicht so berauschend, aber da könnte man ja anhand der Blutwerte ganz genau sehen, ist mein Wohlfühlgewicht durch Daten unterstützt oder nicht? Welche anderen Möglichkeiten haben Sie als Fachleute, die das auch beforscht haben, gefunden, wie man den Zusammenhang zwischen Adipositas und den Folgeerkrankungen aufbrechen kann?
Ja, ich glaube, aufbrechen kann man es nur, wenn es diesen Zusammenhang gibt, und der ist, glaube ich, jetzt auch gut gesichert wissenschaftlich, dann muss man nicht den Zusammenhang aufbrechen, sondern man muss die Wurzel erwischen. Und wenn wir sagen, das Übergewicht macht krank oder ist gar eine Krankheit, das kann man diskutieren, dann muss man natürlich auch das Übergewicht behandeln. Und Sie hatten die Gesundheitsuntersuchung angesprochen. Das wird ja manchmal als Pflichttermin wahrgenommen und es besteht so ein bisschen die Hoffnung, ich lasse mir im Blut bestimmen, wie es mir geht. Ganz so einfach ist es nicht, beziehungsweise man müsste extrem aufwendig und kostspielig das Blut untersuchen, um wirklich schon frühe Veränderungen zu sehen. Was typischerweise gemessen wird, das ist auch ein wichtiger Parameter, ist, wie das Cholesterin ist, und wenn es zu hoch ist, dann kann man ein Medikament zum Beispiel geben, weil mit Ernährung ist gar nicht so viel rauszuholen und dann fällt das Cholesterin. Man kann schauen, es gibt einen Marker für die Herzschwäche, wenn ich jetzt mit kardiologischer Stimme sprechen darf, der ist aber schon relativ kostspielig, der ist da typischerweise gar nicht dabei. Da kann man überlegen, wie man Herzschwäche behandelt. Was aber wahrscheinlich einer der wesentlichen Faktoren ist bei der Adipositas, ist Entzündung. Und hierfür gibt es zwar auch Marker im Blut, die man messen kann, die sind aber im Prinzip so gering verändert, dass man das in einem Menschen im Verlauf vielleicht besser untersuchen kann, als dass man einfach sagt, dein Wert ist 3,7 und deswegen ist er zu hoch oder zu niedrig. Das heißt, die Entzündung, die wahrscheinlich dazu führt, dass Organe und der ganze Körper auch schneller altern, und das macht ja dann die Probleme mit 60 plus, das muss man beachten, aber sieht es bei der gesunden Untersuchung einfach nicht deutlich genug. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Shopping-Mentalität. Ich gehe zur Gesundheitsuntersuchung und wenn ich dann da raus bin und der sagt, es ist gar nicht so schlimm, dann gönne ich mir danach einen Schnitzel, weil es passt. Und das ist gefährlich.
Sehe ich genauso, und ich glaube, die Struktur danach, also ja, man kann jetzt sehen, dass der Blutzucker auch schon leicht erhöht ist und man sollte was tun, aber was können wir danach tun? Also die Strukturen in Österreich, wo wir Adipositas einer Therapie zuführen, einer suffizienten Therapie, die fehlt uns ein bisschen. Und wenn ich jetzt Spezialambulanzen anschaue in Krankenhäusern, so wie es auch bei uns in Graz ist, wenn Sie einen Termin haben, wo wir über die Ernährung sprechen und einen groben Check machen, ob von hormoneller Seite irgendwelche Ursachen da sind, dann ist damit nicht geholfen. Das heißt, Sie brauchen über einen längeren Zeitraum eine kontinuierliche Betreuung, wo es um Bewegungsberatung geht, wo es um Ernährungsberatung, psychologische Unterstützung geht. Das haben wir nicht.
Und ich möchte noch ergänzen, keine der Maßnahmen bringt was. So realistisch muss man sein, wenn der Patient, die Patientin nicht motiviert ist. Es muss eine Grundmotivation geben, und da sind wir über Wohlfühlgewicht. Derjenige, der sagt, das Gewicht passt für mich, der wird die Motivation nicht aufbringen, an Gesprächstherapien, an psychologischen Therapien, an Ernährungsberatung, an wirklicher Ernährungsumstellung oder gar Einnahme von Medikamenten teilzunehmen, weil er sagt, ich fühle mich ja wohl. Das heißt, ohne vielleicht auch das Verständnis und die Motivation von Menschen, / Patienten, ist kein Therapieerfolg denkbar.
Wobei das, glaube ich, eine schwierige Gratwanderung ist. Einerseits zwischen, wir wollen ja niemanden stigmatisieren. Wir haben gesagt, es bringt niemandem etwas, wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen. Hilft nicht. Ganz im Gegenteil, behindert die Leute, Hilfe zu suchen. Und auch im Alltag bringt ihnen Nachteile. Umgekehrt, wir wollen aber auch nicht, dass Leute von vornherein in eine Opferrolle fallen. So mit der Aussage, meine Gene sind da, ich kann nicht tun, ich kann dafür nicht. Also wir müssen da diesen feinen Mittelweg finden und sagen, bitte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber ohne dass ich jetzt selbst will und selbst dabei bin, wird es halt auch schwer funktionieren.
Wenn ich will und selbst dabei bin und mich die Expertise meines Arztes, meiner Ärztin überzeugt hat und ich vielleicht auch auf eine Diabetesambulanz gegangen bin und gute Ernährungsberatung bekommen habe und mich aufraffe, endlich ein bisschen Sport zu machen oder einfach nur zu gehen, dann bin ich schon gut unterwegs. Aber es gibt auch Neuigkeiten auf dem Gebiet der Medikamente. Sie haben schon gesagt, Cholesterinsenker, dann Entzündungshemmer, das gibt es alles schon. Welche Innovationen gibt es auf dem Gebiet der Medikamente?
Ich glaube, wenn wir jetzt über die Adipositas sprechen, was über in den letzten Jahren doch einiges an Veränderung gebracht hat, sind Nachbauprodukte von körpereigenen Hormonen. Wir waren früher schon bei den Hormonen, die in die Hungersättigungsregulation eingreifen. Und da gibt es Darmhormone, die man nachgebaut hat, damit sie länger wirken und die nichts anderes tun, als in unserem Gehirn das Signal im Bereich des Hypothalamus verbreiten, jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr zusätzliche Nahrungsmittel, du bist eigentlich satt. Ja? Und die haben doch einiges an Veränderung gebracht, weil es mit diesen Substanzen erstmal möglich war, 20%, gut 20% des Ausgangskörpergewichts zu reduzieren. Die ändern jetzt nicht irgendwas Magisches an ihrem Grundumsatz, aber sie erleichtern den Menschen einfach, Nein zu sagen zur Nahrungsaufnahme, weil sie dieses Hungergefühl nicht haben. Und das hilft uns, weil wir wissen, wenn wir Begleiterkrankungen dann reduzieren wollen, Schlafapnoe, obstruktive, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, brauchen wir 10-15% Körpergewichtsreduktion und in diesem Fenster sind wir jetzt mit diesen Substanzen.
Die erste Generation dieser heilversprechenden Mittel haben wir alle mitbekommen. Gibt es da schon Weiterentwicklungen?
Da tut sich sehr, sehr viel auf diesem Sektor. Also Medikamente, wo man verschiedene Hormonstimulationen zusammenspannt, die einerseits dann ein bisschen mehr auf das Entfetten, wenn wir so haben wollen, der Leber wirken oder noch mehr an Appetit wegnehmen, vielleicht sogar ein bisschen einen stimulierenden Effekt auf den Grundumsatz haben. Also schwierig, den Markt momentan zu überblicken, aber ich würde mal sagen, mindestens 20 Substanzen sind in Entwicklung, die alle den Fokus haben, Gewichtsreduktion und dann natürlich langfristig Reduktion der Adipositas-Erkrankungen.
Weil das ist, wenn ich einhaken darf, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist grandios und deswegen sind die ja auch in, sag ich mal, der Laienpresse als Substanzgruppen so populär geworden, weil eben sehr, sehr viele Menschen von Adipositas betroffen sind, häufig schon viel rein investiert haben, diese Adipositas selber zu beherrschen, es nicht geschafft haben aus all den Punkten, die wir schon erwähnt haben. Und jetzt gibt es das als Medikament. Das ist großartig, das hat auch nachgewiesen, das funktioniert, 20% Gewichtsreduktion, da kann man sich vor den Spiegel stellen, sich das vorstellen, das ist wirklich enorm. Aber, und das ist jetzt quasi, was im Moment stattfindet, und das ist auch wichtig so, diese Substanzen müssen zeigen, dass sie nicht nur Gewicht reduzieren, sondern sie müssen Krankheit verhindern. Und da gibt's aber dann eben mittlerweile zum Glück eben auch Daten, dass man Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen und so weiter eben ebenfalls reduzieren kann. Und da ist jetzt eben nur die Diskussion in der Fachwelt, ist das nur, weil das Gewicht reduziert wird? Oder machen die Substanzen noch irgendetwas, was die Organe einfach besser funktionieren lässt? Und da ist das letzte Wort, glaube ich, noch nicht gesprochen. Also von daher leben wir in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Das sind Substanzen, die eine Wirkung entfalten können, die wir bisher noch nie hatten, aber sie uns über viele Jahrzehnte gewünscht haben. Und offensichtlich ist über die Gewichtsreduktion hinaus noch mehr medizinischer Nutzen.
Sie merken an meiner nächsten Frage, dass ich mich sehr, sehr für das Thema auch privat interessiere. Ich habe gelesen, dass auch in Bezug auf Sucht sich einiges verbessern kann, sprich zum Beispiel Alkohol.
Ja, und Auch da haben wir ähnliche Mechanismen im zentralen Nervensystem, wo diese Substanzen dann eingreifen. Da passiert momentan noch einiges, Suchtverhalten, nicht nur Alkohol, sondern auch andere Substanzen, die abhängig machen, wie wir das positiv beeinflussen können. Also da bewegt sich einiges und wenn ich früher schon gesagt habe, mindestens 20 Substanzen in der Entwicklung, das heißt, wir können uns auch wissenschaftlich einiges erwarten, weil es einfach in alle möglichen Aspekte rein untersucht wird.
Und vielleicht ist ja gedanklich auch ganz gut einzuordnen. Also es gibt ja auch im Volksmund die Fresssucht.
Oh ja.
Letztendlich mehr zu essen, als man eigentlich braucht. Manchmal auch mehr zu essen, als man überhaupt Hunger hat. Ist ja, wenn man sie in sich reinhört, quasi auch wie eine Sucht. Und wenn quasi, der Professor Suri hat es ja schon ausgeführt, im Gehirn das reguliert wird, dass ich einfach nicht mehr dieses Verlangen habe nach Essen. Aber wahrscheinlich in einer ganz ähnlichen Hirnregion wird auch das Verlangen nach Alkohol und von mir aus auch anderen Drogen gesteuert, dann liegt es nahe zu vermuten, dass es auch da Wirksamkeit entfalten kann.
Herr Professor von Lewinsky, weil Sie vorhin gerade gesagt haben, man hat wahrscheinlich noch nicht belastbare Daten vorliegen, aber es wird untersucht, es gibt schon Forschungen und Studien, dass auch die inneren Organe entlastet werden. Wovon sprechen wir da? Von den so wichtigen Nieren oder überhaupt allgemein?
Wahrscheinlich allgemein, weil die Gefäße sicherlich geschützt werden. Wir nennen das Endothelfunktion, die Innenauskleidung der Gefäße. Das ist das Endothel. Dessen Funktion scheint sich zu verbessern. Und weil die Gefäße jede Zelle des Körpers versorgen, ist es wahrscheinlich überall gut wirksam. Sehr gute Daten, wie wir sie dann aus klinischen Untersuchungen, das heißt diese Medikamentenstudien und so weiter sehen, gibt es insbesondere aber eben auch für die Nieren. Und die Nieren sind ein ganz, ganz wichtiges Organ. Das sind die neben der Leber, die uns entgiften. Auf die sind wir dringend angewiesen und die scheinen sehr davon zu profitieren. Das macht auch insofern Sinn. Man kann sich vorstellen, ein Fünftel des Blutes, was gepumpt wird, also ungefähr 1 Liter pro Minute, fließt durch die Nieren. Also da ist wirklich viel los. Das geht durch die Gefäße und wenn es denen nicht gut geht, geht es der Niere nicht gut.
Ein weiteres Organ, das auch im Endeffekt betroffen ist, ist die Leber, weil in der Leber auch sehr häufig dann viel Fett gespeichert wird, wenn wir uns in die Richtung Adipositas bewegen. Und da sind Folgeerkrankungen eben bis hin zur Entzündung des Lebergewebes oder wenn das über längeren Zeitraum ausgeprägt ist, kann sich auch ein Lebertumor drinnen bilden. Das heißt, da ist es auch wichtig, da auch den Entzündungsreiz wegzunehmen und auch das Fett aus der Leber herauszuholen. Auch das funktioniert mit Gewichtsreduktion und natürlich auch mit diesen Medikamenten, die unterstützen können.
Und wieder, Entschuldigung,
ja,
aus der kardiologischen
Sicht
gibt es vielleicht noch einen Aspekt, den wir Kardiologen aber ganz interessant finden, ist, dass möglicherweise eben auch die Blutgerinnung, die Thrombozyten, die Blutplättchen beeinflusst werden, dass sie quasi etwas weniger dazu neigen zu verklumpen, was typischerweise dann Ursache ist für Herzinfarkte, Schlaganfälle, wo ganz viele Menschen Aspirin dann für nehmen müssen, wenn sie schon mal ein Ereignis gehabt haben. Und es gibt Daten, dass möglicherweise die Gerinnung eben auch günstig ein Stück beeinflusst wird. Und so kann man sich vorstellen, dass dann eben auch Durchblutungsstörungen, und das sind dann diese kardiovaskulären Erkrankungen, häufig reduziert werden.
Man könnte auch die Blutverdünner abbauen mittelfristig, wenn es einem dann.
Also ganz so stark wirkt es nicht, aber ja. Es hat dann auch wahrscheinlich weniger Blutungsrisiken. Also es kann, glaube ich, das andere Medikament nicht ersetzen, aber es wirkt in diese Richtung offensichtlich ebenfalls günstig.
Eine neue Studie zeigt, dass durch die medikamentöse Behandlung von Adipositas nicht nur das Gewicht gesenkt wird und dadurch das Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen im gleichen Verhältnis zurückgeht, sondern sie zeigt auch, dass damit die Zahl der Herz-Kreislauf-Ereignisse um signifikante 20% reduziert werden kann. Können Sie das genauer erklären?
Ja und nein. Ich kann es in ein bisschen größeren Zusammenhang vielleicht stellen, dass andere Verfahren, Medikamentengruppen, die wir bei solchen Patienten getestet haben, in eben solchen gemachten Studien, auch wenn sie wirklich gute Medikamente sind, in diesem Bereich anzusiedeln sind. Das heißt, das ist ein Medikament, was ja eigentlich aus der Diabetologie kommt, was jetzt für Patienten auch ohne Diabetes nur mit einem Risikoprofil für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Wirkung entfalten, wie eigentlich unsere besten Medikamente, die wir sonst auch haben. Das ist wirklich beachtlich und deswegen haben diese Studien auch in der Herz-Kreislauf-Community wirklich für viel Aufsehen gesorgt. Er hat aber eingangs schon mal gesagt, wir wissen, die senken das Gewicht. Wir wissen jetzt, dass parallel zur Gewichtsreduktion auch eine Verringerung von diesen kardiovaskulären Ereignissen, das bedeutet in solchen Studien immer der kardiovaskuläre Tod, der Schlaganfall oder der Herzinfarkt. Das nimmt allesamt relevant ab, am allerstärksten die Zahl der Herzinfarkte, was den Kardiologen freut. Ob das jetzt allein durch die Gewichtsreduktion erklärbar ist oder eben noch weitere Mechanismen wie die Gerinnungsverbesserung, die Endothelfunktion, eine Reduktion des Blutdrucks eine Rolle spielt oder auch spannend aktuell diskutiert, ob möglicherweise das Fett, das Bauchfett hatten wir schon angesprochen, was ganz sicher schlecht prognostisch ist, ob möglicherweise das Fett, wir haben auch Fett um das Herz herum und direkt um die Herzgefäße herum. Und das wird offensichtlich nicht nur weniger, sondern teilweise auch ein Stück umgebaut und gibt möglicherweise dann eben auch Signale, nicht nur in den gesamten Körper, sondern direkt am Herzen ab. Das heißt, ob jetzt die Gewichtsreduktion der alleinige Faktor ist, das kann man fast nicht glauben. Dafür ist der Effekt zu stark auf kardiovaskuläre Ereignisse. Ich glaube, dass diese Substanzklassen zusätzliche, direkt am Organ wirksame Effekte auch noch haben, was die Sache nur noch spannender macht.
Sehe ich genauso, vor allem weil der Effekt ja relativ schnell auch eintritt mit Beginn der Therapie. Was aber, glaube ich, auch extrem wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist das Faktum, dass wir nennen es in der Medizin oder in der Forschung, harte Endpunkte, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Todesfälle reduzieren können. Weil das ist natürlich auch das, was all along die Sozialversicherungen, also den Zahler am Ende des Tages uns alle betrifft oder interessiert. Was können wir damit reduzieren? Was können damit wir für den Einzelnen und fürs Gesundheitssystem herausholen? Also insofern extrem wichtige Daten.
Die spannenden, unerwarteten Nebeneffekte machen große Hoffnung für die Betroffenen. Wie ist aber die Situation für Adipositas-Erkrankte in Österreich im Moment? Gibt es Möglichkeiten der Behandlung und vor allem der Erstattung? Und was wäre notwendig in Bezug auf den Zugang? Wer möchte zuerst antworten?
Also derzeit, so wie wir es früher schon kurz besprochen haben, sind leider sowohl die Strukturen für den nicht-medikamentösen Bereich nicht sonderlich gut ausgebaut. Bräuchten wir sicherlich. Und derzeit gibt es für diese Medikamente jetzt, ohne dass wir einen Diabetes dabei hätten, keine Erstattung dieser Substanzen, mit ganz wenigen Einzelfällen, wo man es durch argumentieren kann. Ich glaube, natürlich ist das Thema ein großes. Sie haben eingangs gesagt, 17-18% der Erwachsenenbevölkerung. Das heißt, da reden wir natürlich über eine sehr große Gruppe, die potenziell in Frage kommt. Und das regelt sich dann in den Verhandlungen auch immer zwischen dem, was das Angebot ist, dem Preis, den man dafür zahlt, was die Sozialversicherungen bekommen. Also das ist derzeit noch ein sich in Bewegung befindender Prozess. Derzeit gibt es für die breite Gruppe das nicht. Wenn Sie mich jetzt fragen, und so denken wir im Grunde in der Medizin und auch in dem Bereich, wie Medikamente dann erstattet werden, wofür haben wir Studiendaten, dass wir einen positiven Effekt sehen? Und dann kann man sich dementsprechend über die Erstattung unterhalten. Und deswegen wieder zurück zu dieser Studie, die gezeigt hat, dass Herzinfarkt, Schlaganfälle, Todesfälle reduziert werden können bei Menschen, die übergewichtig oder adipös sind und schon eine vorbestehende Gefäßerkrankung haben. Also ich würde mal meinen, dass es in Zukunft eher einen abgestuften Prozess geben wird, dass das wahrscheinlich in nächster Zeit die Ersten sein werden, die Zugang bekommen würden, bevor wir dann zu denen zurückkommen, wo wir anfangs begonnen haben, die sich eigentlich noch ganz wohl fühlen und keine Begleiterkrankung haben.
Also ja, würde das insofern ergänzen, und es beruht jetzt nicht nur auf meinem sonderbaren Dialekt, den ich spreche, aber man kann wahrscheinlich aus Deutschland in dem Falle ein Stück weit lernen, weil die das jetzt quasi um den Jahreswechsel endgültig hingekriegt haben, dass es ein sogenanntes Disease Management Programm auch für Adipöse gibt. Das ist in Deutschland für mehrere Erkrankungen schon, dass sich quasi und in aller Regel, und das ist wichtig bei der hohen Anzahl von Menschen mit Adipositas, der Hausarzt der Gatekeeper ist. Und dann aber im Rahmen solcher Disease Management Programme, wo auch der Behandler, der Arzt wirtschaftlich von profitiert, dass er diese Patienten eben nicht nur einmal sieht, eine Maßnahme empfiehlt, Ernährungsberatung, Medikament, Psychotherapie oder was auch immer, sondern ein ganzes Paket schnüren muss von den Maßnahmen, von denen man weiß oder ausgeht, dass sie helfen. Und zwar, Multimodal heißt es dann immer, das klingt so schön färberisch, aber das ist ganz wichtig, dass man eben von verschiedenen Seiten angreift, dass der Hausarzt, der die Patienten am besten kennt, das wahrscheinlich tut und dann eben die Möglichkeit bekommt, und das startet jetzt gerade, ich glaube, die Verhandlungen mit den Kassen laufen jetzt noch endgültig, aber bewilligt ist es schon, dass man eben Patienten in so ein Programm hineinbekommen kann, wo sie eben jetzt nicht durch 1, 2, 3 Termine, sondern über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Und das kennt jeder von uns, wenn man Gewicht verlieren kann und will, dann geht das nur über einen längeren Zeitraum. Und von daher, mein Wunsch wäre etwas Ähnliches wie diese Disease-Management-Programme, wo man einen multimodalen Plan für diese Patienten findet, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren.
Weil es viel, viel günstiger ist, als einen Schlaganfall zu versorgen.
Definitiv, also definitiv für den Einzelnen, für die Einzelne. Jeder will Ereignisse vermeiden und natürlich auch für das System.
Für unsere Gesellschaft. Herr Professor Suri, Herr Professor Lewinski, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren und freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Danke herzlichst. Wenn Sie sich weiter zu Adipositas informieren möchten, dann finden Sie interessante Links in unseren Shownotes. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.